Ja, guten Morgen. Ich bin, glaube ich, heute das dritte Mal bei euch. Werner Jung, für die, die es noch nicht mehr wissen, einfach nochmal zur Erinnerung. Wir waren zuletzt in Breitscheid 5 Jahre lang in der FEG und jetzt hat ein neuer Abschnitt begonnen. Ich wohne in Haiger, habe dort ein neues Zuhause gefunden. Wir sind quasi auf dem Weg zum Ruhestand und haben ganz neue Entfaltungsmöglichkeiten, haben dort ein Einfamilienhaus gefunden und das auch jetzt dort in Allendorf in Beschlag genommen. Und von daher bin ich jetzt ein Stück flexibler, nicht mehr hauptamtlich als Pastor angestellt, aber immer wieder zu Verkündigungs- oder Beerdigungsdiensten unterwegs, da wo es gefragt ist. Bin verheiratet, meine Frau arbeitet in der Lebenshilfe in Haiger mit einer halben Stelle, einfach das nochmal zur persönlichen Information. Und wir haben 3 Kinder, 28 und 25, Zwillinge sind 25 und der Große ist 28, sind alle selbstständig aus dem Haus und von daher eine ganz neue Entfaltung und Lebensmöglichkeit in Haiger und Umgebung. Ich habe den Dienst gern angenommen, danke auch für die Einladung, für das Vertrauen und ich hoffe, es geht euch trotz Corona, das ja jetzt schon 2 Jahre unser Gemeindeleben ganz stark beeinträchtigt, immer noch so, dass ihr nah bei Jesus seid, dass ihr aus dieser Quelle leben könnt, wie auch immer das gestaltet ist. Und dass ihr noch einigermaßen, ja, gut unterwegs seid. Natürlich sind so manche Sehnsüchte, man wünscht sich, dass normalere Verhältnisse, Begegnungen wieder stattfinden können, dass diese Knüppel, die zwischen die Speichen des Gemeindelebens geworfen werden, irgendwann weniger werden und dass vieles wieder möglich ist, was wir uns so sehr wünschen. Und das ist unser Gebetsanliegen. Bevor ich jetzt zu dem Thema Jesu Liebe trägt und hält uns so ein Stück auch seelsorglich zu euch sprechen möchte, will ich noch mal kurz beten. Jesus, das ist unsere Bitte, dass du heute Morgen die lebendige Quelle für uns bist. Wir brauchen das, dass du uns stärkst und begegnest. Wir sind unterwegs mit dir und da gibt es manchmal Wege, die wir ganz schwer akzeptieren können, die wir auch nur schwer verstehen. Und vielleicht haben wir nie eine Antwort drauf, warum das alles so ist. Und doch glauben wir, dass du diese Welt in deiner Hand hast und dass du sie auch zum Ziel bringst. Wir denken an die Krise in der Ukraine und Russland, wir sehen dort mit Sorge, was alles sich zusammenbraut. Herr, lass es sein, dass es nicht zum Krieg kommt. Wir bitten dich aber auch, dass in all den äußeren und inneren Stürmen des Lebens wir bewahrt bleiben und dass wir nah bei dir bleiben. Halte uns fest an deiner guten Hand. Danke dafür, dass wir das glauben dürfen, dass wir dir vertrauen können. Amen. Jesu Liebe trägt und hält uns. Ein kurzer Abschnitt, den werden wir gleich lesen, der ist schon eingeblendet dazu. Aber ein paar Vorbemerkungen. Stell dir mal vor, am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis, da wird über den Glauben, wird über Jesus, über Gott werden Witze gemacht. Wie geht's dir damit? Wie verhältst du dich? Lachst du schnell mit, so aus Reflex, weil es ja vielleicht auch manchmal wirklich lustig ist? Ich habe immer gern die Heute-Show geguckt und kann mich auch mit dieser Ironie da manchmal ganz gut anfreuen, finde es auch manches sehr treffend, was der Oliver Welken macht, aber in letzter Zeit war mir das zu viel, wie er über die Christen, über den Glauben und über alles, was da schiefläuft, herzieht. Das ging dann über das Maß hinaus, dann habe ich auch mit Elke gesprochen, mit meiner Frau, und haben gesagt, müssen wir uns das eigentlich jetzt anhören und antun? Wir haben es dann ausgeschaltet, wir haben es dann abgeschaltet. Es war zu viel, fast nicht zu ertragen, wenn dann Scheitern da ist und das wird dann noch so richtig ausgeschlachtet. Das ist schon schlimm. Lachst du mit? Drehst du dich verschämt zur Seite? Oder sagst du, dass du es nicht gut findest? Eine andere Sache, da sind Außenseiter oder Leute, die ausgegrenzt werden. Wie trittst du für sie ein? Wie gehst du mit denen um? Wie steht's mit der Ehrlichkeit? Du hast irgendetwas gefunden, vielleicht ein Portemonnaie mit Inhalt, und ist das selbstverständlich für dich, dass du es zurückgibst? Oder im ganzen Leben ist ja immer die Frage, wie weit kann ich zu meinen Gaben und Grenzen stehen? Kannst du akzeptieren, wie du geworden bist, wo du Stärken und Schwächen hast? Oder meinst du immer, du musst noch ein bisschen besser sein und das vielleicht auch mit unlauteren Mitteln erreichen, dass du besser dastehst, als du wirklich ja, bist, als es tatsächlich der Fall ist? Vielleicht hast du es inzwischen gelernt, dich irgendwie gut zu verkaufen, gut dazustehen, dich durchzumogeln, im Anführungszeichen. Wie handelst du? Welche Motive leiten dich? Ich glaube, wenn man sich selbst so reflektiert, über sich nachdenkt, dann gibt es manchmal Abgründe, die sich auftun, denen man sich nur ungern stellt. Wer bin ich eigentlich so ganz ungeschminkt? Das schmerzt, die Wahrheit über sich zu ertragen, damit konfrontiert zu werden. Gutes, das hört man gerne, Lob, gut dastehen, dann fühlt man sich geschmeichelt, dann ist man oben auf. Aber wenn Unangenehmes, Unerträgliches uns zugemutet wird, dann gehen wir schnell in die Verteidigungshaltung und die Stimmung rutscht in den Keller. Wenn ich missverstanden oder falsch verstanden, verkannt mich fühle, dann bin ich empört. Oder ich bin einfach schweigend und resigniere. Ich ärgere mich oder gebe mir Mühe, das wieder ins rechte Licht zu rücken. Simon Petrus, der Jünger, würde uns verstehen. Er kennt die sogenannte Stunde der Wahrheit aus eigener Erfahrung. Und er hat später gemerkt, dass diese Stunde der Wahrheit in Wirklichkeit für ihn eine Stunde der Befreiung ist. Eine Stunde, die er braucht und die weiterhilft, die fördert und aufbaut. Und das ist aus gutem Grund so, den sollen wir heute Morgen entdecken. Deshalb lasst uns mal auf diese Verse hören, Lukas 22, 31 bis 34. Jesus Christus spricht: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis, in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse nach der Hoffnung für alle. Darum wird es schwerpunktmäßig gehen. Zu Petrus gewandt, sagte Jesus: Simon, Simon, der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Liebe Geschwister, diese Stunde der Wahrheit hat ein Vorspiel gehabt. Und das macht der unmittelbare Textzusammenhang deutlich. In Lukas 22 wird berichtet, wie Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg zum Kreuz ist. Da feiern sie noch miteinander das Mahl, das Passamahl. Jesus bereitet sie auf den bevorstehenden schweren Weg vor. Stellvertretend wird er sein Leben für alle und für die verlorenen Menschen hingeben. Bei der Einsetzung des Mahles betont er dreimal, dass das alles aus Liebe für uns passiert, dass es geschehen muss. Und damit will er die Jünger vorbereiten in diesem Mahl und sie stärken. Und das ist schön, wenn das in der Gemeinde immer wieder auch passiert, dass Mahlfeier uns stärkt auf dem Weg. Und dabei wird deutlich, Jesus liebt seine Nachfolger, für dich gehe ich diesen Weg. Aus Liebe zu dir und mir setzt er sein Leben ein, damit wir nicht zugrunde gehen. Aus Liebe zu uns mutet uns Jesus Schweres zu. Das gehört zur Stunde der Wahrheit. Und ich habe mich gefragt, was muss denn Simon hier hören in diesem Abschnitt? Was müssen die Jünger erfahren? Und für uns, was müssen wir wissen? Und ich habe drei Stichworte und werde das so unterteilen. Nach dem ersten Stichwort werden wir ein Lied miteinander singen und danach den letzten Teil dann hören. Der erste Gedanke zu dieser Überschrift: Jesu Liebe trägt und hält uns, Jünger Jesu werden immer wieder kräftig geschüttelt. Bevor ich jetzt starte, vielleicht musst du mal überlegen, wo ist es bei dir der Fall, dass du dich geschüttelt fühlst, angefochten, herausgefordert, geschüttelt, kräftig geschüttelt in dieser Welt, in diesem Kampf zwischen Himmel und Hölle, zwischen Gut und Böse, zwischen Jesus und auch den Finsternismächten. Ein Bild, das wir kaum noch kennen. Nachfolger Jesu werden im Sieb des Satans, so steht es hier, geschüttelt. Das war so in der Landwirtschaft, dass durch das Sieb geschüttelt wurde. Da wurde Spreu vom Weizen getrennt. Jesus sagt Simon und den anderen Jüngern, in der Nachfolge werdet ihr auf harte Proben gestellt. Es wird sich herausstellen, wie ihr zu mir steht. In Klammern, lasst bei all dem, was ich jetzt sage, immer wieder im Hintergrund stehen, dass Jesus garantiert, nichts und niemand wird euch aus meiner Hand reißen, dass er sagt, ich garantiere für euch, ich halte euch, ihr könnt es von euch nicht schaffen. Und doch stehen wir dazwischen in diesen Proben, in diesen Herausforderungen. Wir wissen, da gibt es Versuchungen, der Judas hat das erlebt, für den war das Geld eine Versuchung. Er hat Jesus verraten für 30 Silberlinge, so steht es da. Bei Petrus, da war es die Angst und die Sorge ums eigene Leben. Das führte dazu, dass er dreimal verleugnete, ihn zu kennen. Ich kenne dich nicht. Ich weiß, was Versuchungen sind. Jesus wusste das auch und Petrus hat es auch erlebt. Diese andauernden Versuchungen, hinter denen der Fürst dieser Welt, der Satan steht, so sagt es das Wort Gottes, die am eigenen Leib zu erfahren und daran fast zu verzweifeln. Jesus hat es erlebt bei der dreimaligen Versuchung in der Wüste. Satan, weiche. Nein, ich gebe dem nicht nach. Das ist real. Kampf gegen die Mächte der Finsternis, gegen den Satan, das existiert real. Und wenn man in unser Land schaut, dann weiß man, da gibt es unzählige Satanskirchen. Gut, dass wir damit keine Berührung haben, aber trotzdem müssen wir das zur Kenntnis nehmen, dass das existiert. Noch schlägt sie mit Macht und List diese verführerische Schlange um sich, noch ist der Kopf nicht endgültig zertreten, so sagt es die Bibel. Er versucht, noch viele zu erledigen. Und Jesus weiß das. Der Glaube seiner Leute ist angefochten, ist gefährdet. Und darum wendet er sich an Simon Petrus, den Sprecher im Jüngerkreis. Simon, Simon, siehe. Das klingt sehr nachdrücklich, sehr ernst. Er sieht, was kommt, was auf sie zukommt. Und die sehen es noch nicht. Und er weckt sie auf und ruft zu, macht die Augen auf, passt auf, ihr seid in akuter Gefahr, da gilt es, die Augen und Ohren zu öffnen. Und wie reagiert der Simon auf die Warnung? Er kann nicht glauben, dass er schwach werden könnte, er überschätzt sich, er ist vielleicht überheblich. Du wirst mich verraten, da reagiert er entrüstet, Herr, was denkst du denn von mir? Ich bin doch 3 Jahre mit dir gegangen, ich habe doch dich kennengelernt, ich bin dir gefolgt. Wir haben doch so viel erlebt durch dick und dünn. Ich stehe schon zu dir und wenn sie alle abhauen, ich nicht. Ich habe gelernt, richtig zu glauben. Und jetzt soll uns der Satan packen und wie Spreu vom Weizen fortblasen. Nein, Herr, ich gehe bis ins Letzte mit dir. Ich werde dich nicht verraten. Und doch wissen wir, wie es gekommen ist. Die Stunde der Wahrheit und es kam ganz anders, als er sich gedacht hatte. Wie steht es bei dir und bei mir mit der Selbsteinschätzung und Selbstwahrnehmung und mit der Ehrlichkeit? Denke ich auch, mich haut doch so schnell nichts um. Für mich existieren Krisen kaum vorstellbar. Und die anderen, die betrachte ich von oben herab und habe da so meine Meinung. Oder bin ich realistisch und sehe die Gefahr, in der ich stehe, die auf mich lauert? Jesus sagt, Vorsicht, wer da steht, der sehe zu, dass er nicht fällt. Vorsicht vor Selbstüberschätzung. Und dieses Beispiel von Petrus, der ja oft die Klappe sehr schnell auf hatte und der sehr schnell vorpreschte, die ist auch für uns eine deutliche Warnung. Er geht umher, dieser Satan, wie ein brüllender Löwe und versucht, die Leute zu verschlingen, sie wegzuziehen. Er versucht es bei jedem auf seine Weise, ihn zu Fall zu bringen. Das kann sehr unterschiedlich aussehen und es gibt sehr viele Formen von Anfechtungen. Wer auf der Seite Gottes ist, wer sein Leben Jesus anvertraut hat, der hat auch da noch mit diesem Widersacher zu tun, gerade Christen. Die anderen, die muss er ja nicht angreifen, die hat er ja sowieso. Freunde von Jesus stehen in seiner Schusslinie. Da, wo wir uns aufmachen, wo wir kämpfen, wo wir beten, da hat dieser Widersacher seine Absicht, uns davon abzubringen. Wer mit Jesus lebt, wird angegriffen und geschüttelt. Und leider passiert das auch in Corona-Zeiten, dass selbst diese Corona-Zeit dazu führt, dass Christen sich gegenseitig anfeinden und nicht stehen lassen in ihrer vielleicht andersartigen Erkenntnis. Wie schlimm. Da kann es passieren, dass wir von äußerem und innerem Druck müde und entmutigt werden, nicht mehr weiterlaufen und kämpfen wollen. Vielleicht ganz konkret, da verstehe ich in Krankheitszeiten oder in Arbeitslosigkeit, in Führungen Gottes Wege nicht mehr. Ich zweifle an seiner Liebe und Gerechtigkeit in meinem Leben. Oder ich bin in die Falle gegangen, erneut meiner Lieblingssünde erlegen, sei es die Pornosucht oder wie immer sie lautet. Ich erliege der Verlockung schon wieder und falle. Gilt mir denn noch Gottes Liebe und Vergebung? Kann der mich noch immer wieder annehmen? Oder ich empfinde die Nähe Gottes nicht mehr und die Bibel spricht mich nicht mehr an, es zieht mich nicht mehr zum Gebet, zur Gemeinde. Bilde ich mir das alles nur ein? Mit aller Macht versucht der Fürst dieser Welt, uns wegzuziehen von Jesus, von der Nähe Jesus. Und er gebraucht auch andere Menschen, die mich in Frage stellen, die mein Christsein unterhöhlen, die uns die Defizite vorhalten. Kritik, Kränkung, Vorwürfe, Verleumdungen. Er greift auf viele Weise an und weiß, wie es bei uns am besten geht. Und manchmal stürzt er uns so in Arbeit, dass wir an die Grenze der Kraft kommen und dass wir dann fertig sind, fix und fertig, leer, ausgepumpt und nur noch dunkel sehen. Ich sehe meine kleine Kraft, meine Unfähigkeit, vergleiche mich mit anderen, begabteren, scheinbar einflussreicheren, kraftvolleren und resigniere. Wir merken, es gibt ganz, ganz viele Wege und bei jedem ist es anders. Da bleiben Gebetserhörungen aus, Erfahrungen werden nicht mehr gemacht und das Gerede übereinander und alles Mögliche, das macht die Gemeinschaft madig und. Mein Vertrauen in Jesus, in das Wort Gottes wird brüchig und rissig. Es ist zum Verzweifeln. Aber Jesus kam gerade deshalb in diese Welt, wie heißt es, um die Herrschaft des Satans zu zerstören. Ja, als Christen werden wir geschüttelt. Ich habe vor 2 Wochen einen Gemeindebrief von der EFG in Haiger in der Schillerstraße bekommen und da wird berichtet von Heinz Bedenbender, der am 5. Januar gestorben ist. Was mich daran beeindruckt hat, und das möchte ich euch gerne einfach als Zeugnis, als lebendiges Zeugnis weitergeben, er hat 2 Wochen vielleicht oder 3 Wochen vor seinem Tod einen Abschiedsbrief geschrieben. Einen Abschiedsbrief an seine Freunde und Familie, an die Gemeinde. Und er ist vorgelesen worden an seiner Abschiedsfeier. Und ich will ein paar Stichworte daraus mal zitieren. Er hat gebeten, dass das an der Abschiedsfeier vorgelesen wird. Es ist ein Brief an euch, die ihr Anteil an unserem Leben genommen habt, die ihr uns ermutigt und unterstützt habt. Und dann sagt er Danke für alles. Bei ihm wurde Pankreaskarzinom, Krebs, unheilbar diagnostiziert. Er hat gekämpft, er hat Gebetserhörungen erlebt und doch auch keine Antwort gefunden auf so manche Frage, Gott, wo bist du? Viele Prüfungen. Gott, wo bist du? Wenn du mein Vater bist und für jede Kompetenz in der Lage bist, dann kannst du doch auch diesen Tumor beseitigen. Warum muss ich durch diese Täler gehen? Wie gut, dass andere mich getragen und stellvertretend für mich geglaubt haben, wenn mein Glaube an seine Grenzen kam. Dann schreibt er weiter, der weitere Verlauf der Krankheit machte deutlich, dass mir nicht mehr viel Zeit bleiben würde. Ich bin dankbar für die Offenheit der Ärzte, die mir geholfen haben, die Situation aus medizinischer Sicht realistisch einzuschätzen. In den letzten Wochen ist es mir immer besser gelungen, meine Situation anzunehmen, mich auf den Abschied vorzubereiten. Der Gedanke, mich von Menschen verabschieden zu müssen, die ich liebe, ist der größte innere Schmerz für mich. Gleichzeitig bin ich unfassbar dankbar für meine Frau, meine Familie, meine Freunde und alle, die mein Leben so wertvoll gemacht haben. Und ich bin dankbar, dass Gott mir diese besondere Zeit des bewussten Abschiedsnehmens geschenkt hat. Meine Frage nach dem Sinn von Leid wurde nicht beantwortet. Aber eine starke Erkenntnis hat mich gehalten. In den vielen Jahrzehnten, die ich nun schon bewusst mit Gott lebe, habe ich ihn immer wieder als absolut souverän, treu und verlässlich erlebt. Er hat sich an seine Zusagen gebunden und er hat in meinem Leben Wort gehalten. Er hat immer an mich geglaubt und das hat meinen Glauben an ihn die Chance gegeben, zu wachsen und Wurzeln zu entfalten. Seine Unterstützung, Förderung, Kraft und Hoffnung sind großzügig in mein Leben hineingeflossen. Voller Dankbarkeit blicke ich auf 71 gefüllte Lebensjahre zurück. Und derselbe Gott ist mit mir durch diese letzten Monate gegangen. Auch wenn manche Fragen offen geblieben sind, habe ich ihm immer wieder neu mein Vertrauen ausgesprochen. Er wird nicht von meiner Seite weichen, nicht im Leben und erst recht nicht im Sterben. Hat mich beeindruckt, dass jemand das so schreibt, so in der Gegenwart Gottes des bewussten Abschiedsnehmens und dann schließt er und das möchte ich uns so zurufen als Worte, die wirklich Tiefgang haben, weil sie nicht irgendwie gekünstelt sind, weil sie authentisch sind. Nun bin ich umgezogen oder in Anlehnung an ein Zitat, eines Tages werdet ihr davon lesen und hören, dass Heinz tot ist. Glaubt nicht ein Wort davon. Ich werde lebendiger sein, als ich es jetzt bin. Ich habe nur meine Adresse gewechselt. Ich werde in die Gegenwart Gottes gegangen sein. Ich durfte mich versöhnt verabschieden, versöhnt mit mir selbst, mit meiner Biografie, versöhnt mit meinem wunderbaren Gott und versöhnt mit meinen Mitmenschen, soweit ich es überblicken kann. Ich bin jetzt dort, wo ich wieder mit Genuss essen kann, wo es kein Leid, keinen Schmerz, keine Ungerechtigkeit mehr gibt, wo ich kreativ sein kann, wo viel gefeiert wird. Und das sind doch im wahrsten Sinne himmlische Umstände. Ich verabschiede mich mit meinem größten Herzenswunsch. Ich möchte euch alle dort wiedersehen und dann mit euch zusammen weiterfeiern und bis dahin möchte ich euch ermutigen, auch wenn Gott manchmal anders reagiert, als wir es uns wünschen, bleibt dran, in Liebe Heinz. Ich finde das so stark, bleibt dran. Ich muss nicht alles verstehen, aber auch wenn ich geschüttelt werde, ich darf dieses Vertrauen an Jesus erfahren, auch in der Tiefe. Gestern sprach ich mit einer Frau, die ihren Sohn mit 28 Jahren verloren hat und die sagte, ich habe nie zweifeln müssen, weil Jesus mich da so deutlich gehalten hat, so angesprochen hat, so geschüttelt, aber doch so gehalten. Und deshalb singen wir jetzt das Lied, wo ich auch stehe, du bist schon da und du kennst mich und hast mich trotzdem lieb. Und dann gehen wir auf den zweiten Teil und auf Zusagen, die wir im Wort Gottes finden. Das zweite, und das macht Mut. Jünger werden nicht nur kräftig geschüttelt, sie werden von Jesus gehalten. Wie geht Jesus mit seinen bedrängten und bedrohten Leuten um? Er sagt nicht, Simon, du musst nur glauben, denn Glaube kann Berge versetzen, wenn alles versagt, glaube nur. Jesus sagt zu Simon Petrus und zu uns, zu mir und dir, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Petrus hatte sich was vorgemacht, auf die eigene Stärke gebaut und im entscheidenden Moment doch versagt. Im Hof, am Feuer, ich kenne ihn nicht. Er hat verleugnet. So kann es uns gehen. Es kommt anders, als wir es geglaubt haben, als wir es selbst für möglich gehalten haben. Aber dann schaut Jesus sich nach uns um und blickt uns an, wie er es damals beim Petrus gemacht hat, nicht abschätzig, nicht verächtlich, nicht tadelnd, nein, sein Blick der Liebe trifft uns. Und Petrus dachte an das Wort des Herrn, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ihr Lieben, das ist kein Appell, kein Appell für mich und meinen Glauben, sondern das ist Zuspruch, Trost, Ermutigung, Glaubenshilfe. Jesus steht für meinen schwachen Glauben ein. Er steht an meiner Stelle und er garantiert für mich. Warum fordert er hier nicht den Glauben des Jüngers? An anderen Stellen, in Situationen, wo es um Heilung geht, da fragt er ja auch, ob sie ihm das zutrauen. Ich vermute mal, dass Jesus das Problem des Machens und Selbermachens kannte. Wir wollen gerne groß sein, wir wollen gern wissend sein und unversehens drehen wir uns nur um uns selbst, um unsere Möglichkeiten, die eigenen Erfahrungen, um mein Bibelwissen, um meinen Glauben. Jesus Glaube dagegen ist der Glaube, der allein auf Gott, den Vater, konzentrierte Glaube. Es ist bei allen schweren Kämpfen, die wir durchzustehen haben, ein einfacher, vertrauender, kindlicher Glaube. Ein Kind vertraut seinem Vater und springt aus der Höhe in die offenen Arme des Vaters. Er kann vertrauend sagen, fass meine Hand, ich bin so schwach und hilflos, oder ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist Glaube, der über alles Stolze und Verzagte hinweg auf Gott, den Vater, schaut. Egal, wie ich mich fühle, wie elend, vielleicht so, dass ich nicht mehr beten kann oder angefochten bin oder mutlos und verzweifelt, ich darf mich daran erinnern, dieser Herr ist unsichtbar bei mir. Er tritt für mich vor Gottes Thron ein und bittet für mich, auch da, wo ich vielleicht keine Worte mehr finde. Lass ihm den Glauben nicht ausgehen, hat Luther mal gebetet. Er liebt mich, ich starb für ihn. Er hat alle Gebote übertreten, aber er hängt sich an meinen Hals. Vater, ich bitte für ihn, ich bin für ihn gestorben, was soll's, lass ihn doch durchschlupfen. Packende Worte, wie das Luther formuliert hat. Jesus, ein Fürsprecher, ein Anwalt gegen den Verkläger, für uns. Er betet dafür, dass wir immer wieder neu die Kurve kriegen zu Gott, dem Vater. Und der Vater hält uns fest und empfängt uns wie beim verlorenen Sohn mit offenen Armen, wartend, voller Liebe, bevor ich überhaupt irgendwo eine Entschuldigung oder irgendwas bringen muss. Er trägt und bewahrt mich vor dem Argen. Und ihr Lieben, lasst das doch auch einander die Gemeinschaft bestimmen, dass wir nicht verächtlich den anderen abschätzig beurteilen, sondern dass wir sagen, ja, wir sind alle auf diese Vergebung, auf diese Gnade und die offenen Arme angewiesen. Er hat uns Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, geschenkt. So lieb hat uns der Vater, dass er seinen einzig geborenen Sohn schenkte. Und so lieb hat es uns der Sohn, dass er sich senden ließ, um diese Werke der Finsternis des Teufels zu zerstören. So ist Jesus zu Petrus und zu uns. Er bittet für uns, dass der angefochtene Glaube nicht aufhört, dass diese Glaubensflamme, egal wie stark sie ist, nicht verlischt. Und er kannte Petrus und uns durch und durch, ganz genau. Und er setzt sich ein für Versager, für Schwache. Die Starken brauchen keinen Arzt. Er hält sie fest und lässt nicht los. Jesus kennt mich durch und durch und Jesus liebt mich durch und durch. Und schon als er mich damals in jungen Jahren in die Nachfolge rief, da wusste er ganz genau, dass ich ihn enttäuschen werde, dass ich manchmal unehrlich, bockig, stur und stolz bin. Er kannte meine Ängste und mein mangelndes Vertrauen und dass ich kein Glaubensheld bin. Er wusste, wo meine Gaben, meine Grenzen, meine Belastbarkeit sind und meine Gesundheit, wie es darum steht. Jesus weiß das, wo ich mich überschätze. Ich stehe Simon in nichts nach. Wäre ich auch nur so wagemutig und voller Zutrauen in seine Möglichkeiten. Ich weiß, das geht auch Mitarbeitern, Leitern so, und manchmal meinen sie, sie müssten stark sein und dürften nicht mehr zu ihrer Schwäche stehen, die auch da ist. Und doch habe ich oft erlebt, dass Menschen, die von auch dem Umgehen mit Schwachheit erzählt haben, ein stärkeres Zeugnis waren als diese sogenannten Glaubenshelden. Jesus trägt seine Leute durch, und in aller Verantwortung dürfen wir mit Gottes Hilfe und Segen rechnen. Bitten wir um Weisheit, um Liebe, dass wir die Aufgaben, die er uns als Mitarbeitern anvertraut, in seiner Abhängigkeit tun können. Wer beurteilt schon, wie viel etwas wert ist und wie ich dastehe und was dann zählt und wie es wirklich zu beurteilen ist, außer ihm? Jesus liebt seine Kinder brutto, und er bleibt dran, uns zu verändern und umzugestalten, ihm ähnlicher zu werden, wenn wir es zulassen. Ich muss für meinen Glauben nicht garantieren. Und Jesus sagt mir und dir heute zu: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube fest bleibt, nicht aufhört. Nachher haben wir einen Moment auch der Stille im Gebet, und da dürfen wir vielleicht auch mal danken für Menschen, die uns Vorbilder waren im Glauben, die uns geführt haben, Väter und Mütter im Glauben. Das Wort will uns auch daran erinnern, dass da andere für uns gebeten haben und dass Gott Gebete erhört hat, sonst wären wir heute nicht hier. Und er will auch unsere Gebete beantworten, die wir stellvertretend für Menschen auch weitergeben, die momentan noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Fürbitte für Kinder, Angehörige, Freunde. Gott beteiligt uns an seinem Werk, an seinem Werk der Rettung. Und das ist Vorrecht christlicher Gemeinde. Und wenn wir so ein Netzwerk sind, wie es der Heinz erlebt hat in seiner Familie, in seiner Gemeinde, dann ist damit ein riesengroßer Segen auch ausgebreitet. Einander tragen, einander umbeten für Kranke, Schwache, die es nötig haben, die so verzweifelt sind, dass sie kaum noch Worte finden. Jesus hat wenig später, kurze Zeit nach diesem Gespräch mit den Jüngern, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz auf Golgatha den Satan und die Mächte der Finsternis besiegt. Wie das möglich sein sollte, davon hatten Petrus und die Jünger bis dahin noch keine Vorstellung. Das lag noch in der Zukunft. Aber Jesus hat sie darauf vorbereitet. Simon soll wach sein. Dafür hat Jesus gebetet. Er hat ihn und uns so sehr lieb. Und damit der kurze Schlusspunkt: gestärkt durch die Krise und neu beauftragt. Jesus sieht die Krise kommen und er warnt davor, aber er sieht noch weiter. Er weiß, dass jede durchstandene Krise auch Chancen beinhaltet. Das ist wie so ein Wachstumsknoten, der dem schwachen Halm Stabilität verleiht beim Getreide. So sagt Jesus zu Simon und zu Menschen in Krisen: Wenn du dann wieder zu mir zurückgefunden hast, dann musst du deine Brüder und Schwestern im Glauben an mich stärken. Ihr Lieben, wenn ich selbst einen Weg durchlitten habe, ein Glaubenstief durchlitten habe, eine Krise durchlitten habe, dann bin ich in der Lage, anderen, die vielleicht ähnliche Wege geführt werden, zu verstehen und ihnen zu helfen. Und das kann sein, dass es mir zur Aufgabe wird. Dass Jesus beauftragt, die Schwachen zu stärken, die Verzagten aufzurichten, die Mutlosen zu ermutigen, die Weinenden zu trösten, die Hilflosen zu raten. Oder Armen auch etwas abzugeben. Der Versager, er soll nicht nur Menschenfischer, sondern Menschenhirte sein. Das wirkt Jesus. Und ich habe das selber erfahren, wenn ich mich in die Arme Jesu fallen lasse, dass er es tut. Ich habe es euch erzählt, dass vor über 30 Jahren meine erste Frau damals nach 11 Ehejahren gestorben ist und dass ich erlebt habe, ich konnte es nicht verstehen. Ich habe Jesus genauso angegriffen und ihm gesagt: Jesus, ich verstehe dich nicht. Warum muss das sein? Und ich weiß es bis heute nicht. 30 Jahre später kann ich sagen, Jesus hat weitergeführt. Er hat mir eine neue Ehe geschenkt. Er hat mir 3 Kinder geschenkt. Das alles gäbe es nicht ohne diesen Weg, der gegangen werden musste. Jesus hat durchgetragen, er hat geredet, getröstet, gehalten. Und ich habe heute rückblickend 150 oder mehr Beerdigungen gehalten und habe in Trauergesprächen erlebt, wie Jesus das gebraucht hat, dieses persönliche Erleben, um Menschen nahe zu sein in Trauer. Das war mein Weg, meine Antwort. Es ist nur eine bruchstückhafte Antwort. Ich war 33 Jahre Pastor im Dienst und habe jetzt den Abschied aus Breitscheid nicht ganz so toll erlebt. Ich will da nicht Einzelheiten erzählen, das ist sehr vertraulich, war nicht so erfreulich. Auf jeden Fall ist diese Dienstzeit jetzt zu Ende. Und ich habe bis dahin immer gedacht, das kann immer nur anderen passieren, solche Wege. Da haben mir Pastorenkollegen erzählt von ihren schweren Wegen und von Kündigungen und von Ende einer Dienstzeit. Und ich habe dann immer wieder gedacht, danke Jesus, dass du mich davor bewahrt hast. Vielleicht gebraucht er dann persönliche Führungen dahin, dass man anderen zum Trost und zur Stärkung werden kann, wenn mit Gottes Hilfe die Krise überwunden ist. Wir haben erlebt, dass wir gehalten wurden, dass wir geführt wurden, dass Jesus weitere Wege geebnet hat und wir haben das Vertrauen in ihn nicht aufgekündigt. Und ich bin auch gespannt, was er konkret mit einem Menschen, der 63 Jahre ist, der Christ ist und der sich ihm zur Verfügung stellt, auch weiter vorhat. Aber er tut's, denn Jesus ist Sieger und der Satan ist besiegt. Und ich wünsche uns, dass er auch uns immer wieder neu einen Anfang schenkt, dass wir nicht liegen bleiben, sondern aufstehen, dass wir in seiner Nähe und Abhängigkeit bleiben. Jesus hat uns lieb. Wir werden geschüttelt, sicher. Aber Jesus sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe einsetzt. Nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Nimm das mit in die nächste Woche, in dein Neues, was vor dir liegt. Amen. Ich habe ja eingeladen, dass wir nochmal uns erinnern, vielleicht an Menschen, die ein Stück Wegführer für uns waren oder Menschen, für die wir einen Auftrag haben. Vielleicht auch andere Dinge, die uns jetzt wichtig geworden sind, dass wir in der Stille mit Jesus reden. Dann schließe ich mit einem Gebet und wir beten am Schluss gemeinsam das Vaterunser. Ich lade ein für eine persönliche Gebetsminute. Danke, Jesus, dass deine Liebe uns trägt und hält, dass du unser Fürsprecher bist, dass uns nichts und niemand von dir trennen kann und dass du garantierst und dass wir es nicht selber in der Hand haben müssen, nicht selber stark sein müssen. Ich möchte dir danken für Offenbarungen, für Begegnungen durch Menschen. Ich möchte dir danken für Begegnungen, wo dein Heiliger Geist uns Worte deutlich gemacht hat, Situationen gebraucht hat, um zu reden. Wir haben real erlebt, dass du existierst, dass du da bist. Und auch wenn wir nicht alle Wege verstehen, so wollen wir dir vertrauen, unser Vertrauen immer wieder neu auch aussprechen. Und wenn unser Glaube angefochten und schwach ist, dann danke, dass wir auch diese Stoßseufzer, diese Gebete füreinander ein an dich richten dürfen und dass wir glauben, du erhörst Gebet. Du bist unser Halt, unsere Stärke, unser Erlöser und Herr. Und so beten wir gemeinsam, wie du deine Jünger gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.